Liebe Schwestern und Brüder, es gibt bei uns eine ganz kurze Redensart. Tod ist tot. Auf gut Deutsch, die Sache ist aus, da kann man nichts mehr machen. Tod ist tot. Und diese Redensart, Tod ist tot, die liegt wie eine Bleidecke über diese Geschichte von der Auferweckung des Lazarus. Lazarus war krank, zunächst war der ja noch gar nicht tot. Und die Schwestern haben zu Jesus geschickt, dein Freund ist krank. Die haben ihm zugetraut, dass er einen Kranken heilt. Und Jesus war nicht hingegangen. Und es steht ausdrücklich dabei, Bethanien war nah bei Jerusalem. Es wäre überhaupt kein Problem für Jesus gewesen, dahin zu gehen, aber er geht nicht hin. Und er sagt auch noch ausdrücklich zu den Jüngern, ich freue mich, dass ich nicht da war. Das soll mein Pastor machen, wenn er zur Krankensalbung gerufen wird. Da gibt es aber Stoff. Aber jetzt ist er tot. Und tot ist tot. Da kann man nichts mehr machen. Die Sache ist aus. Aber die Frage, die dieses Evangelium an uns hat, wo ist in deinem Leben der Lazarus? Wo gibt es in deinem Leben Situationen, wo du gesagt hast, da kann man nichts mehr machen, die Sache ist aussichtslos, ist aus, tot ist tot. Da kommt eine Frau zum Seelsorgsgespräch und sagt dem Pfarrer, ich bin jetzt 20 Jahre verheiratet, aber unsere Ehe ist tot. Wir haben uns schon seit Jahren nichts mehr zu sagen. Ich bin zur Eheberatung gegangen, weil ich irgendwie die Hoffnung hatte, es wäre noch was zu retten. Mein Mann ist natürlich nicht mitgegangen. Jetzt hat er sich eine Jüngere gesucht und hat die Scheidung eingereicht. Es ist aus. Oder da geht ein junger Mann zum Blutspenden, zum ersten Mal. Da wird eine Blutuntersuchung gemacht, rein routinemäßig. Da stellen die fest, er hat AIDS. Der weiß ganz genau, das ist das Todesurteil, Tod auf Raten. Oder da wird ein 50-jähriger Mann arbeitslos und er kann sich an fünf Fingern ausrechnen, dass er kaum noch die Chance hat, jemals wieder Arbeit zu finden. Die Sache ist aus, Tod ist tot. Oder das ist ein Kloster, die haben seit über 20 Jahren keinen Eintritt mehr, keinen Nachwuchs mehr. Die jüngste Schwester ist 63 Jahre alt, die können sich ausrechnen, Tod ist tot, irgendwann ist aus mit uns. Selbst wenn jetzt noch jemand nachkommt, wie soll der sich denn in so einen alten Konvent eingliedern? Nichts mehr zu machen. Tod ist tot. Und genau so war das bei dem Lazarus. Tod ist tot. Die Sache ist aus. Aber die Sache war nicht aus. Wir haben einen Gott, der die Toten lebendig macht, für den nichts unmöglich ist. Und als Martha ihre Schallplatte, hätte ich bald gesagt, abspielt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Maria sagt das Gleiche, wörtlich das Gleiche. Die haben sich offensichtlich vorher schon abgesprochen. Wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Dann sagt Jesus zu ihr, Martha, dein Bruder wird auferstehen. Und er sagt ihr hinterher noch einmal, hab ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst? Wir haben einen Gott, dem kein Ding unmöglich ist und wir sollen seine Herrlichkeit sehen, auch in unseren unmöglichen Situationen. Aber Jesus bindet es hier an den Glauben der beiden Schwestern. Habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst. Was ist das für ein Glaube dieser beiden Schwestern? Was ist das für ein Glaube, den Jesus hier meint? Das ist nicht das Glaubensbekenntnis, was wir in jeder heiligen Messe sonntags aufsagen. Ich glaube an die Auferstehung, das ewige Leben. Amen. Das Glaubensbekenntnis kannte die Martha auch. Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferweckung am jüngsten Tage. Die konnte ihr Glaubensbekenntnis auswendig. Aber was sie wirklich glaubt in ihrem Herzen, das zeigt sich kurze Zeit später, als sie am Grab stehen. Da sagt Jesus, nimmt den Stein weg. Und dann kommt raus, was sie glaubt. Herr, das geht nicht. Der ist nicht scheintot, der ist mausetot. Der hat bereits die Verwesung eingesetzt. Der liegt schon 4 Tage im Grab, der riecht schon. Wir können den Stein nicht wegnehmen. Martha, habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst? Sehen Sie, die Martha und die Maria, die machen einen kleinen entscheidenden Fehler. Die schauen auf die widrigen Umstände und ihr Glaube wird geprägt von den widrigen Umständen. Und die widrigen Umstände heißen, der ist schon 4 Tage tot, heiße Jahreszeit, Mittagshitze, die Verwesung hat schon eingesetzt. Natürlich kommen die zu dem Ergebnis, das geht nicht. Dann steht dabei Jesus, er erhob seine Augen zum Himmel. Wenn Jesus die Augen gerichtet hätte auf die widrigen Umstände, hätte er auch gesagt, geht nicht. Aber es steht ausdrücklich, er erhob seine Augen zum Vater und betete, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Interessant ist, er betet nicht, Vater, ich bitte dich, dass du mich jetzt erhörst. Ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste ja, dass du mich jederzeit erhörst. Aber wegen der Leute hier, die es nicht kapiert haben, sage es jetzt nochmal ausdrücklich, damit die auch zum Glauben kommen. Und dann ruft er, Lazarus, komm heraus. Denken Sie mal daran, das ist die typische Blickrichtung Jesu, die finden wir in ganz vielen Evangeliumsabschnitten. Er erhob seine Augen. Nur ein Beispiel, das Sie auch alle kennen, das ist die Brotvermehrung. Da hatten die 5 Brote und 2 Fische und alleine 5000 Männer, die Frauen und Kinder noch nicht mal mitgerechnet. Dann sagen die Jünger, natürlich, was ist das für so viele? Da kriegen wir uns nur in die Wolle, wer ein Stück kriegt und wer nichts kriegt. Aber da steht wieder dabei, Jesus erhob seine Augen und sprach das Dankgebet und sagt austeilen. Wenn Jesus auch auf die 5 Brote und die 5000 Männer geguckt hätte, hätte der auch gesagt, was ist das für so viele? Aber Jesus blickt zu einem lebendigen Gott auf. Und dann hier in der Geschichte ruft er, Lazarus, komm heraus. Und der Tote kommt heraus. Sie haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. Schwestern und Brüder, es wird wohl die Zeit kommen, und vielleicht ist sie gar nicht so ferne, da werden wir lernen müssen, Gott für die alltäglichen Dinge zu glauben. Da werden wir lernen müssen, Gott für den Arbeitsplatz zu glauben, wo der Arbeitsplatz, die Sicherung der Arbeitsplätze nicht mehr eine Sache von Tarifverhandlungen ist, sondern eine Glaubensfrage wird. Es wird die Zeit kommen, wo wir damit rechnen müssen, dass Ordensnachwuchs nicht etwas ist, was man durch Werbeaktionen lösen kann oder Priesternachwuchs auch, sondern wo das eine Glaubensfrage wird, ob wir mit einem Gott rechnen, dem nichts unmöglich ist. Es wird die Zeit kommen, wo die ganze Frage der Altersversorgung eine Glaubensfrage wird, wo das nicht mehr eine Frage von Rentenversicherung und Pflegeversicherung ist, sondern wo wir lernen müssen, Gott zu glauben dafür, dass er uns durchbringt, auch wenn die Rentenkassen vielleicht leer sind. Es wird die Zeit kommen, wo wir Gott glauben müssen, dass er die Umwelt, die Natur erhält, wo wir es selber nicht mehr schaffen, wo uns alles zusammenbricht, wo das eine Glaubensfrage wird und nicht eine Frage von Technokraten, die für alles eine Lösung haben. Und dann wird alles darauf ankommen, ob wir gelernt haben, mit einem Gott zu rechnen, dem nichts unmöglich ist. Ob unser Glaube geprägt wird von den widrigen Umständen oder ob unser Glaube geprägt wird von einem lebendigen Gott, der auch heute noch eingreift in unsere Welt und in unser Leben. Wir stehen vor der Alternative. Entweder lassen wir unseren Glauben prägen von Gott, dem nichts unmöglich ist, oder uns wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als mit den Achseln zu zucken und sagen, Tod ist tot, da kannst du nichts mehr machen. Aber es ist besser, wenn wir rechtzeitig gelernt haben, mit einem Gott zu rechnen, dem nichts unmöglich ist. Amen. Wir sprechen.